Wir wollen heute ganz besonders an die verfolgten Christen denken, für sie beten und natürlich auch dabei an uns denken, sind wir überhaupt gewappnet, vorbereitet, wenn wir verfolgt werden? Was würde mit dir geschehen? Wie würde es aussehen, wenn auf einmal du verfolgt würdest wegen deines Glaubens? Das ist in unserem Land gar nicht mehr so abwegig. Von daher, wir wollen jetzt eher, wie gesagt, erstmal den Film schauen. Danach wird, dann schauen wir uns noch zwei Videoclips an, was Gott heute in der Welt tut und wo man auch denkt, Mensch, da hat doch der Teufel und Menschen doch gewonnen und wir werden sehen, wie Gott seine Gemeinde baut unter wirklich unwegsamen, für Menschen unwegsamen Verhältnissen. Und danach werde ich noch Gottes Wort uns zu diesem auch heutigen Tag sagen. Micha, dass du dann mal einfach jetzt anfängst erst mit dem Film, den ersten, den ich sagte, der natürlich schon bekannt ist. Ja, für die, die es nicht wissen, dass du vielleicht kurz auch sagst, wie kam es überhaupt, dass du in den Irak bist und ja, was du dann so erlebt hast.
Ja, wie man gerade im Film gesehen hat, war ja vor kurzem eine Demo auch in Frankfurt gewesen, also ich glaube jetzt schon fast 2 Monate her. Und da war ich und da hat es mich halt so angesprochen, als Volker Baumann gesagt hat, wie gut es den Christen tut im Irak, wenn man einfach nur vorbeikommt und denen zuhört. Also gar nicht großartig etwas macht, sondern einfach nur hinkommt und ja, für sie da ist. Und das hatte mich so angesprochen und dann war ja Volker Baumann hier und ich habe ihn gefragt, ob es geht und dann war ich 3 Wochen später da. Genau. Und dann bin ich zum Pastor Immanuel als erstes gekommen. Ein ganz kurzes Foto von ihm. Das ist auch der, von dem Volker Baumann berichtet hat. Und es stimmt, ich glaube, dieser Mann also schläft, wenn überhaupt, 3-4 Stunden. Der ist sehr beschäftigt und er hat Kontakte zu den verschiedensten. Er kommt aus der orthodoxen syrischen Kirche. Also er ist ein traditioneller Christ. Ich wollte eigentlich Kinderarbeit machen, das hatte aber nicht so funktioniert aus verschiedenen Gründen, aber das wäre jetzt hier zu weit. Stattdessen war ich dann ganz viel mit über seine Organisation bei verschiedenen Diensten dabei. Weiter. Genau, und einer meiner Hauptaufgaben war ja die... es wurde ja bei uns in der Gemeinde Kleider gesammelt für Alice und ihre 4 behinderten Geschwister und hier haben sie die Kleidung gebracht. Wir haben insgesamt 3 Koffer rübergebracht. Und sie hat sich auch riesig gefreut. Was mich da halt auch sehr bewegt hat, war, ich hatte sie dann gefragt, ob es genug ist. Und dass man eigentlich hier auch hätte mehr bringen können, wenn die Möglichkeiten gewesen wären. Und dann hat sie gesagt, nein, vielen Dank, mir hat es gereicht. Und es gibt ja so viele andere, die es noch nötiger haben als ich. Okay. Ja, das ist eine Kirche, wo ein paar Flüchtlinge sind und in diesem Raum zum Beispiel schlafen 17 Personen, also aus verschiedenen Familien. Und insgesamt in der Kirche sind 35 Familien untergebracht. Und am Anfang waren es 70, jetzt sind sie schon ein bisschen verteilter. Hier wird gekocht für 35 Familien. Ja, das ist ein Jesiden-Flüchtlingspunkt. Also die haben es noch gut. Also ich wollte auch zeigen, es gibt nicht nur Christen, die nicht nur Flüchtlinge, die unter den Brücken schlafen. Hier, die haben zum Beispiel Zelte in einer Halle, aber trotzdem ganz viele Familien und viel mit Privats- oder Intimsphäre gibt es da halt nicht. Das ist ein Flüchtlingszelt drauf. Das ist ein großes muslimisches Flüchtlingsdorf, da sind über 500 Familien und also über 3000 Leute damit untergebracht. Die Flüchtlingszelte, Dörfer sind immer einzeln, also gegliedert nach Christen, nach Jesiden, nach Moslems. Und was ich positiv fand, ist, dass jetzt zu der Zeit es kaum noch christliche Flüchtlingsdörfer gibt, weil die meisten Christen ihre Häuser geöffnet haben und auch in Kirchen die Menschen untergekommen sind. Ja, und das sind halt die, die hat's hart erwischt. Die sind in keine Camps untergekommen, das sind die, die an der Autobahn hausen oder eben unter der Brücke leben müssen. Wie sie an Essen oder auch allein schon, ja, Toilette, so frisches Wasser, keine Ahnung. Vielleicht, ich denke mal, ein paar Organisationen helfen damit, aber die hat es richtig schlimm erwischt. Ja, da sieht man halt, wie sie leben. Hier haben wir dann Decken verteilt, das war da, wo ich ganz oft mit dabei sein durfte und hier laden wir gerade auf. Und dann werden sie an christliche, aber auch an jesidische Familien verteilt. Also es war nicht so, dass diese Organisation nur den Christen geholfen hat. Ja, hier warten sie. Das sind Frauen und sie waren auch die einzigen, die mir erzählt haben, dass aus ihrer Familie jemand ums Leben gekommen ist. Bei der einen Frau ist der Mann umgebracht worden und bei der anderen ist, wenn ich mich nicht irre, dem Bruder sind die Finger abgeschnitten worden, einfach nur um Terror zu verbreiten. Ja, hier gehen sie mit den Decken. Ja, was mich sehr berührt hat, waren unter anderem Kinder, die das Lachen verlernt haben. Also ich habe Kinder gesehen, normalerweise stehen die zusammen, spielen, lachen, ärgern sich, aber diese Kinder, denen ist einfach nicht mehr zum Lachen. Und ich hatte eine Situation, da war ich an einer Schule und wir haben Brot verteilt und ich denke, die meisten von euch kennen diese kleinen Bagels und die haben wir halt verteilt und dann kam ein kleiner, vielleicht 4-5-Jähriger und hat sich ein paar geschnappt und ist losgerannt. Und dann ist ein Erwachsener halt hinter ihm her, weil es geht ja nicht, dass man sich einfach die klaut. Aber was mich berührt hat, war, als dieses Kind sich umgedreht hat, da hat man halt gesehen, das ist eigentlich kein Mensch mehr, das ist ein gehetztes Tier, das einfach nur noch Angst hat und überleben will. Und das ist der Zustand der Kinder dort. Es gibt auch ein paar Taffe, die noch lachen können, aber ja. Weiter. So sind die angezogen, bei dem Wetter, wie wir es jetzt haben. Also als ich im Irak war, war es bereits so kalt, wie wir es heute hier haben. Und so laufen die Kinder dann da zum Teil rum oder die Erwachsenen. Ja, und hier, das würde ich noch kurz erzählen, weil das stellvertretend ist für eine, ja, für ganz viele Menschen. Ich war hier bei einer Jesidenfamilie zu Gast und habe sie halt gefragt, wie es ihnen denn geht und wie es bei ihnen war mit der Verfolgung und wie sie hingekommen sind. Und dann hat mir halt der Vater erzählt, er hat bei den Peschmergen gekämpft, das sind die Widerstandskämpfer. Und nachdem sie 5 Stunden gekämpft hatten um ihre Stadt, hat halt der Hauptmann gesagt, sie müssten jetzt aufgeben, weil sie das Dorf nicht mehr halten können und fliehen mussten. Was mich am meisten aber schockiert hat, war dann seine Aussage, oder unter anderem, dass er hat dann mir gesagt, sie mussten nicht deshalb fliehen, weil die ISIS so stark war, sondern weil die Nachbarn, mit denen sie 20 Jahre zusammengelebt haben, die Moslems waren, plötzlich ihre Feinde geworden sind. Das heißt, die haben eine zweite Front aufgemacht und haben dieses Dorf versucht, platt zu machen und auch einfach angefangen zu plündern. Und man muss sich halt vorstellen, ich lebe 20 Jahre mit diesen Menschen und auf einmal sind sie meine Feinde. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob sie Verlust hatten in seiner Familie. Nein, es haben alle überlebt. Er gehört zu den wenigen Glücklichen, um mir 2 Sätze später zu sagen, aber ich wünschte, ich wäre tot, weil was soll ich jetzt machen? Ich kann meine Familie nicht ernähren, meine Kinder haben Hunger. Und der Winter kommt, wir haben nichts. Als wir geflohen sind, war es Sommer und wir hatten nur unsere Klamotten am Leib und konnten gar nichts mitnehmen. Und das ist halt so typisch für die ganze, ja, auch mit vielen Christen, mit denen ich gesprochen habe, diese Hoffnungslosigkeit, die haben. Die sehen einfach keine Zukunft. Sie können nicht zurück in ihr Dorf, was sollen sie da? Unter die Menschen, die sie verkauft haben und verraten haben. Ja, und als ich da war und dann nach Hause gefahren bin, musste ich schon denken, eines meiner Lieblingslieder, das ist Christ is enough for me, aber das singt sich halt recht schön hier in Deutschland, wenn man alles hat, aber was wäre denn, habe ich mich gefragt, wenn man mir heute alles abnehmen würde, wäre dann Jesus wirklich genug für mich, könnte ich dann immer noch voller Freude dieses Lied singen oder wäre ich dann genauso hoffnungslos, wie viele Christen sind? Ja. Gut, das kann man weitermachen. Das sind 2 Bilder über mobile Praxis. Ja, und als ich dann halt so niedergeschlagen war, hat Gott mir aber eine ganz tolle Begebenheit geschenkt, Begegnung, ein Bild weiter, und zwar mit Christen, die freie Gemeinden sind. Man kann nicht wirklich sagen unterdrückt, weil in dieser Gegend darf man tatsächlich Freikirchen bauen. Da macht der Staat keinen Druck, das ist im Kurdengebiet. Und diese Christen, unter anderem diese Familie, hat mir dann erzählt, dass sie mussten schon mehrfach umziehen, weil sie eben fliehen mussten, weil sie verfolgt worden sind. Aber sie haben gesagt, egal was kommt, solange Jesus nicht sagt, dass wir dieses Land verlassen müssen, werden wir bleiben und wir werden das Evangelium weiter verkündigen. Unter anderem hat sich bei dieser Familie innerhalb von 5 Jahren 75 muslimische Familien bekehrt. Und das Tolle ist halt, das ist mir dort erst bewusst geworden, jeder Moslem, der Christ ist, ist ein Moslem weniger, der Terrorist werden kann. Ja, und das ist ein ehemaliger Moslem, der sich bekehrt hat, hat halt einen Kindergarten gegründet, wo er muslimische Kinder aufnimmt und versucht, das Evangelium zu verkündigen. Okay, dann würde ich auch gerne von ihm noch das Zeugnis erzählen, weil das fand ich ganz interessant. Er war als junger Mensch, musste er in den Irak-Iran-Krieg ziehen und er hat 8 Jahre gedauert. Und er hatte eine alte christliche Nachbarin und die hat ihm eine Bibel mitgegeben, hat gesagt, mein Sohn, nimm die mit und lies da drin. Da drin ist Bewahrung und Leben. Naja, weil sie halt alt war, hat er sie halt mitgenommen und hat gedacht, aber was soll ich denn mit diesem Märchenbuch? Nach 8 Jahren, als der Krieg zu Ende war, kam er nach Hause und hat festgestellt, dass alle seine Freunde und alle, die er gekannt hat, in diesem Krieg gefallen sind. Nur er hat als einziger überlebt. Und dann hat er sich gefragt, woran liegt das? Irgendetwas muss doch da gewesen sein, was mich bewahrt hat. Und dann hat er angefangen, in der Bibel zu lesen. Und dann hat er mich so angeschaut und sagt, aber nicht, dass du jetzt denkst, ich bin verrückt. Dann habe ich geträumt und Jesus ist mir erschienen und hat gesagt, du für mich. Und von dem Zeitpunkt an war ihm klar, dass sein ganzes Leben und sein ganzer Dienst er völlig dem Herrn hingibt. Am Anfang hatte er noch Angst, das seiner Frau zu erzählen, aber die hat dann mit der Zeit zu ihm gesagt, irgendwas ist komisch mit dir, du bist so freundlich und so nett geworden, was ist los? Ja, und dann hat er sich halt nicht getraut, das zu erzählen, weil klar, wenn man als Moslem das erzählt, dann kriegt man Verfolgung von der Familie. Und dann ist er zu dieser Frau gegangen, zu der alten Oma, die hat noch gelebt und sie hat gesagt, mach langsam, ich spreche mit deiner Frau und dann wir werden zusammen beten und dann wird sie sich auch noch bekehren. Und so ist es tatsächlich. Ja.
Auch ein Hinweis, wie in all dem Chaos Gott Menschen findet und seine Gemeinde baut, nicht wahr? In all dem Chaos. Und da sind wir wirklich dankbar. Ich würde gerne, dass wir jetzt auch nochmal schauen, wir werden einen Filmbeitrag haben von ein paar Minuten über Laos und dann nochmal über den Iran. Weltgebetstag für verfolgte Christen. Ich fand das sehr, sehr stark, gerade auch den Bericht von Laos und auch vom Iran, was Gott tut. Und wenn du das überlegst, wie grandios das ist, allein in Teheran kommen jeden Monat 5.000 Menschen zu Jesus. Das wünschen wir uns natürlich immer auch für unsere deutschen Städte. Wir haben den Bericht gesehen oder den Kurzfilm auch gesehen, wie es den Christen im Irak geht. Irina hat uns berichtet. Es gibt ja in Deutschland immer so super Statements, manchmal aus Politik, manchmal aus Kirche, wo man den irakischen und syrischen Christen sagt, also ihr dürft dort nicht weg, ihr müsst dort die Stellung halten. Das Christentum darf nicht aus diesen Ländern verschwinden. Bleibt dort und haltet die Stellung. Ein Geistlicher sagte, wir können ja tauschen. Wir kommen zu euch und ihr haltet hier die Stellung. Es ist leicht, immer zu sagen, haltet die Stellung. Aber wir wissen, dass die Herausforderungen des Lebens sehr, sehr stark sind. Ich sprach letzten Sonntag darüber. Wer glaubt, flieht nicht. Aber das sind Situationen, wo man doch manchmal lieber die Beine in die Hand nehmen will und fliehen. Irina hat auch von der einen Familie berichtet, die sagt, nein, wir bleiben hier und wir sehen auch, welchen Einfluss sie gewonnen haben, indem Menschen zum Frieden mit Jesus Christus kamen, denn der Islam bringt keinen Frieden. Und sie auch sagten, wir werden nicht weggehen, es sei denn, Jesus sagt, wir sollen weggehen. So lange bleiben wir. Und das ist auch, was David ja sagte in seinem Psalm 11, den wir letzten Sonntag und gestern in Michelstadt betrachtet haben, dass der Herr im Himmel thront und dass der Herr regiert und dass er absolut nicht machtlos ist und alle Fäden in seiner Hand hält. Ich würde gerne mit euch ein paar Schriftstellen heute noch anschauen zu diesem besonderen Tag. Wenn ich sage besonderer Tag, dann ist das an sich für uns als Gemeinde nicht ein besonderer Tag, weil wir ständig für die Verfolgten beten, ständig uns mit ihnen identifizieren und auch versuchen zu helfen, wo immer wir helfen können, sei es über AVC oder andere Wege. Wir versuchen, unseren Brüdern und Schwestern beizustehen und ihnen zu helfen. Es ist nicht so, also für mich ist es so, ich habe gedacht, naja, nehmen wir das heute überhaupt so rein, weil wir ja ständig für die Menschen auch beten. Aber ich habe dann gedacht, es ist gut, so in einem Tag sich einzuklinken, in dem weltweit Christen für verfolgte Brüder und Schwestern beten. Das gibt doch so eine Macht und Kraft von Solidarität, nicht nur in der sichtbaren, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Jesus selber hat gesagt, in Matthäus Kapitel 5, in Bezug auf Verfolgung, glückselig die, also Matthäus 5, 10, 11 und 12, glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich oder die Königsherrschaft der Himmel. Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wenn wir dieses sehen, freut euch, jubelt, das steht im Imperativ im Grundtext. Da dachte ich dabei an die Worte von Irina, sie sagte, vielen Kindern ist das Lachen aus dem Gesicht weggegangen. Der Druck ist natürlich gewaltig, er ist sehr stark und da ist große Angst. Da werden Kinder mit einem Schlag zu Waisen. Und doch Jesus sagt, freut euch, er drückt damit aus, mach einen Blickwechsel, schau in die richtige Richtung. Schau auf mich, der ich alles in der Hand habe. Schau auf mich, der die Kontrolle hat. Schau auf mich, weil sonst, wenn wir Jesus nicht hätten in diesen ganzen Situationen und dem Druck, und den wir auch anderweitig, auch in unserer Gesellschaft erleben, wenn wir nicht auf Jesus schauen würden, dann könnten wir sehr schnell im Leben deprimiert werden, niedergeschlagen werden und vielleicht sogar in Depression verfallen. Also Jesus sagt, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihrer ist das Reich der Himmel. Interessanterweise ist, gleich im Anschluss an diese Seligpreisung sagt Jesus dann weiter, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, ihr seid die Stadt auf dem Berg. Bei uns ist das ja so unterteilt. Dann ist bei Licht, Salz, Licht, Stadt auf dem Berg, Salz, Licht, Stadt auf dem Berg, ist so eine Überschrift dann wieder. Das heißt so, das Vorangegangene hat mit dem Nachfolgenden scheinbar erstmal gar nichts zu tun. Aber als ich diese Schriftstellen diese Woche so las und gestern auch nochmal so vertiefend las, da ging es mir auf einmal auf, was Jesus da sagt. Er sagt, glückselig, die ihr verfolgt seid, verfolgen, denn euch gehört das Himmelreich. Ihr gehört zu diesem Reich. Und was ich letzten Sonntag sagte und auch gestern in Michelstadt, dass wir als Gläubige, oder sagen wir mal anders, dass die Menschheit oder die gottlose Welt, sie lebt ja zurzeit nur deshalb, weil wir als Christen auf dieser Welt leben. Du musst dir dessen bewusst sein, an dem Tag, an dem es keine Gläubigen mehr auf der Erde gibt, an dem Tag wird diese Welt gerichtet werden. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass die Schrift sagt, dass Jesus wiederkommen wird. Und er wird die, die zu ihm gehören, zu sich nehmen. Die Bibel, worüber sie da spricht, wir nennen es die Entrückung. Die Schrift sagt, wir werden weggerückt werden, dem Herrn entgegen und gleichzeitig, eigentlich schneller als man mit der Wimper zuckt, geschieht das ja alles, gleich davor werden noch die Toten, die in Christus entschlafen sind, auferweckt werden und wir werden mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt werden. Und dann sagt die Schrift, das ist so, Jesus sagt es so, das ist so, als würde die Tür der Arche verschlossen. Von jetzt an gibt es keine Möglichkeit der Rettung. Jetzt kommt Gericht. Wenn die Gemeinde Jesu Christi entrückt wird, dann geschieht etwas, was die Schrift sagt und nennt es der Tag des Herrn oder auch der Tag des Zorns. In dem Moment, wenn die Gemeinde entrückt wird, dann ist es vorbei mit Evangelisation. Die Schrift sagt, dass der Heilige Geist nicht mehr auf der Erde wirken wird, sondern in dem Moment, wenn die Gemeinde entrückt wird, in dem Moment wird Satan durch den Erzengel Michael auf die Erde geworfen. Und Satan gibt dann in dem Moment dem Tier, dem Antichristen, seine vollkommene Macht. Der Antichrist, der herrschen, der regieren wird, wird ein Mann sein oder eine Person sein von exzellenter Rede. Er wird all das verkörpern und wiedergeben, wo Menschen sagen, das ist der perfekte Mann, das ist der perfekte Führer, das ist der perfekte politische, religiöse Führer. Es ist der, den die Welt braucht. So wird er erscheinen und diesem Mann gibt Satan, wenn die Gemeinde entrückt ist, Satan auf die Erde geworfen ist, gibt Satan all seine Macht. Und die Bibel sagt auch, dass dieser Antichrist gewaltige Wunder tut mit seinem falschen Propheten. Aber kurz darauf, nachdem Satan gestürzt ist, die Gemeinde von der Erde weg ist, da gibt es keine Christen mehr auf der Erde. Da gibt es nur noch Namenschristen. Christ nach der Bibel ist jemand, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben, die ihm nachfolgen. Christ wirst du nicht durch eine Babytaufe, Christ wirst du auch nicht durch eine Erwachsenentaufe in irgendeiner Freikirche oder Kirche. Du bist doch kein Christ, weil du deine Kirchensteuer bezahlst. Du bist doch kein Christ, weil du regelmäßig irgendwo an einem Altar oder an einem Grab Kerzen anzündest. Du wirst auch kein Christ dadurch, dass du jeden Sonntag hier sitzt und sagst, Jesus, ich liebe dich, du bist wunderbar, du bist großartig, du bist schön. Du kannst das singen dein ganzes Leben lang und trotzdem zur Hölle gehen. Gerettet wirst du nur, indem du Jesus in dein Leben aufnimmst und sagst, du sollst mein Herr sein und dir folge ich jetzt nach. Und dann bewirkt der Heilige Geist in so einem Menschen eine neue Geburt. Dann, so wird man Christ. Und nicht anders. So wird man Christ. Wenn diese Christen dann entrückt sind, dann gibt es keine Gläubigen mehr auf der Erde. Dann gibt es kein Salz mehr auf der Erde, wie Jesus uns nennt. Da gibt es kein Licht mehr auf der Erde. Und die Stadt auf dem Berg gibt es auch nicht mehr. Uns gibt es dann nicht mehr. Dann gibt es auf dieser Erde 3,5 Jahre nur absolute Finsternis und Chaos und Gericht. Ja, sogar Gericht von Gott. Der Teufel wird wüten wie buchstäblich ein Teufel, aber Gott selber wird richten. Wir kennen die Posaunengerichte, die werden über diese Erde kommen. Wir kennen die Zornschalen, die ausgegossen werden, was in der Offenbarung steht. Und in der Offenbarung steht, bei diesem Gericht werden mindestens 1/3 der Weltbevölkerung sterben. Zurzeit haben wir 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das heißt, bei diesen Gerichten, in diesen knapp 3,5 Jahren, bei diesen Gerichten werden über 2 Milliarden, Richtung 2,5 Milliarden Menschen, sag ich mal, sterben. Die Bibel sagt, es werden so viele Leichen sein aufgrund dieser Gerichte, die Menschen werden nicht mehr wissen, wo sie damit hin sollen. Andererseits wird es so geschehen, dass gewaltige kosmische und irdische Katastrophen geschehen. Die Schrift zeigt, dass Teile von Kontinenten abbrechen und im Meer versinken und riesige Tsunamis auslösen. Dafür brauchen wir heute nicht mal die Bibel. Wir müssen nur die Berichte anschauen, die immer wieder auch zwischendurch im Fernsehen kommen. Allein wenn auf den Kanarischen Inseln Ein Teil spaltet sich von einer der Inseln ab und die Messungen zeigen, dieser Riss wird immer größer. Das heißt, eines Tages, so vermuten die Erdbebenzuständigen, eines Tages wird dieser Bereich von der Insel abbrechen und ins Meer stürzen und wird, manche vermuten, eine etwa 300 Meter hohe Tsunamiwelle auslösen. Das heißt, diese Welle, sie stürzt sich voll auf Afrika, voll auf Spanien und überhaupt Richtung Europa. Also es sind Dinge, wo Wissenschaftler, Forscher heute sagen, das sind Dinge, die geschehen werden. Man wartet ja auch auf die Riesenkatastrophe, die in Istanbul geschieht. So viele Millionen Menschen leben, aber wir wissen auch, das ist Erdbebenszone mit erster Klasse. Wenn du es mal so willst. So, und wenn man schaut, wie die Erdbeben der letzten Jahre verlaufen sind, dann stellt man fest, diese Epizentren, sie bewegen sich immer mehr Richtung Istanbul. Das heißt, wenn dort ein Erdbeben geschieht, man geht davon aus, dass Millionen dort sterben werden. Also es sind Dinge, die geschehen, aber hier kämen wir zurück zu dem, was Jesus sagt. Er sagt dann, selig seid ihr, wenn man euch verfolgt. Und dann sagt er gleich im Anschluss daran, und denkt dann, ihr seid das Salz dieser Erde. Und ihr seid das Licht dieser Erde. Und ihr seid die Stadt auf dem Berge. Und weißt du, mir wurde klar beim Lesen, warum Christen so sehr verfolgt werden. Weil der Teufel möchte gerne das Salz sein. Der Teufel möchte gerne Licht sein. Der Teufel möchte gerne die Stadt auf dem Berg sein. Er möchte das sein, weshalb er gestürzt wurde, wegen seines Stolzes. Ihr wisst, er wollte sein wie Gott. Ich will mich auf den höchsten Berg setzen. Ich will Gott sein. Ich will angebetet werden. Und dann wurde er gestürzt. Und die ganze geschaffene Schöpfung, die ganze Erde geriet damals in Chaos und wurde Tohu Wabohu. Und wir wissen nicht, wie viele Millionen Jahre sie in diesem Zustand vor sich hin dümpelte, bis Gott damit Adam und Eva Wiederherstellung brachte. Und also in dieser Zeit mit Adam und Eva. So, der Satan, den Feind stört, dass wir Salz, Licht und Stadt auf dem Berg sein. Er will, dass seine Leute, er will, dass das Böse, er will, dass Unmoral, er will, dass das, was in unserer Gesellschaft geschieht, wo wir sprechen in unserer Gesellschaft davon, dass Kinder zu schützen vor Pornografie, vor Pädophilen und so weiter. Aber gleichzeitig werden unsere Kinder missbraucht über neu geschriebene Schulbücher, wo man ihnen von klein auf, gleich am Anfang der Schule, klar macht, es gibt sexuelle Vielfalt ist richtig, sexuelle Vielfalt muss sein. Papa und Mama gibt es nicht, es gibt Papa und Papa sind wie Papa und Mama sind wie Papa und Mama. Es ist ein Riesensammelsurium und es wird den Kindern von klein auf, unsere Schulbücher werden umgeschrieben, der größte Teil der Bevölkerung schläft und kriegt das gar nicht mit. Da werden Schulbücher umgeschrieben und Kinder werden in den Schulklassen mit diesen Schulbüchern vergewaltigt und umfunktioniert oder umgepolt, kannst du sagen, einer Gehirnwäsche unterzogen, dass normale Familie nicht mehr gilt. Satan will, dass das Böse triumphiert. Er will, dass das Böse im Land regiert. Er will nicht, dass Christen regieren. Er will nicht, dass Licht und Salz und das Christenlicht und Salz sind. Er will nicht, dass sie die Stadt auf dem Berg sind. Und deshalb mobilisiert er die Massen über andere Religionen und über sonstige Wege und sagt, die Christen müssen weg. Sie müssen getötet werden. Sie müssen weg von dieser Erde. Sie müssen abgeschafft werden. Wohlwissend, dass wenn keine Christen mehr auf der Erde sind, dann ist die Menschheit verloren. Dann gibt es nur noch Gericht. Von daher, egal wie man die Gläubigen in dieser Welt verachtet, schmäht, missachtet, verfolgt, sie foltert, sie tötet, egal wie stark diese Dinge sind, als Gläubige müssen wir es wissen und da müssen wir einander auch Mut machen. Du bist der Bremsklotz. Du bist die Ursache, warum diese Welt nicht umkippt. weil du mit Jesus gehst, weil du an Jesus glaubst, verfault diese Welt nicht. Du bist das Salz. Weil du Licht bist, geht diese Welt noch nicht in Dunkelheit vollkommen unter. Weil du Stadt auf dem Berg bist, bist du ein Punkt, wo Leute, die guten Willens sind, Leute, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und ausschalten, sagen, das sind Christen, da kann ich mich orientieren, da kann ich hinschauen, da kann ich Hilfe bekommen, denn du wirst keine Hilfe bekommen in einer maroden, kaputten, verfaulten, finsteren Welt. Das hat mich dann doch sehr ermutigt. Denn wir sind an sich, sind wir leidensscheu. Wir würden gerne die Füße in die Hand nehmen manchmal und laufen. Auch wenn wir sehen, wie gegen Christen in unserem Land gehetzt wird. Wie in Satire-Shows der Name Jesu in den Schmutz gezogen wird. Die Gläubigen in den Schmutz gezogen wird. Und wir als Gläubige sind dann immer wieder doch so angeregt oft, dass wir sagen, Mensch, da müssen wir jetzt aber mal ordentlich Stellung nehmen. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir das tun müssen, es sei denn, der Herr sagt, nimm eine Beziehstellung. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass wir es tun sollten, denn wir würden zu viel Energie und Zeit vergeuden. Und lasst uns lieber unser Licht leuchten lassen. Und gleich danach sagt Jesus, also er sagt, Verfolgung ist da. Vergesst nicht, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, ihr seid die Stadt auf dem Berg. Und dann sagt er, gleich danach hängt er noch dran. Lasst eure guten Werke vor den Menschen sichtbar werden. Und sie werden in all dem Chaos, sie werden in all dem Durcheinander, in all dem, in der Fäulnis und in der Finsternis, da werden sie eure guten Taten, der sozialen Arbeit auch und der Nächstenliebe, sie werden eure guten Taten, die ihr an den Menschen tut, obwohl sie euch verfolgen, obwohl sie euch belächeln, obwohl sie euch schmähen und euch verspotten, aber sie werden eure guten Taten sehen. Und das ist die beste Predigt hin zu Gott. Jesus sagt, sie werden eure guten Taten sehen und sie werden euren Vater im Himmel verherrlichen. Hallo? So, ich fand das stark, dass Jesus das so in diesem Kontext von Verfolgung mit hineinbringt. Ihr seid das Licht dieser Welt. Und er sagte noch etwas in Johannes 15, 20. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich, also Jesus spricht von sich, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Du musst wissen, das ist normal. Das gehört zum Christenleben dazu. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Wir wissen, manches Mal wollten sie überhaupt nicht hören. Geh weg mit deiner Botschaft, geh weg mit deiner Rede. Einmal ist sogar die ganze Jüngerschaft weg. Alle, die Massen, die ihm folgten, nur die 12 blieben übrig. Und Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Er war nicht auf Publicity aus. Er war nicht darauf aus, Leute irgendwie durch welche Tricks in der Nachfolge zu halten. Und Petrus sagt etwas ganz Wichtiges. Wohin sollen wir denn gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Herr, du bist unser Weg. Oder wie die Schrift an anderer Stelle sagt, du bist unsere Zuflucht. Für und für jeden Tag. Wir brauchen oft Zuflucht im Leben. Wir brauchen oft Plätze, wo wir uns unterstellen können. Und Gott sagt, ich will gerne dieser dein Unterstand sein. Ich will deine Zuflucht sein. Ich will da sein, um dich zu beschützen. In 2. Timotheus 3, Vers 12 gibt der Apostel Paulus und er schildert da sicherlich und berichtet da und erinnert an eigene Erfahrung. Er sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Möchte jemand gottesfürchtig hier heute Abend leben? Du, dann hast du eine Verheißung, du wirst verfolgt werden. Das ist eine Verheißung. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Man muss sagen, verfolgt, warum? Warum tut man das? Gibt es einen Grund? Haben wir einen Grund geliefert, verfolgt zu werden? Wir wissen, dass durch das Christentum überhaupt das ganze soziale System, Krankenhäusern und alles Mögliche und Schulsysteme, das ist ja erstmal dadurch gekommen. Geh doch mal in die islamische Welt. Da muss doch jeder sich um seinen eigenen Hals kümmern. Da gibt es keine sozialen Netzwerke in der Gesellschaft, die dem anderen auffangen oder helfen. Da musst du auf der Straße betteln und dich irgendwie durchboxen, wenn du nichts zu essen hast. Und sonst gehst du eben unter. Und wenn du nach Deutschland kommst, dann gehst du zum Sozialamt oder zum Jobcenter und du stellst einen Antrag und in Deutschland und du wirst versorgt. So sehr wir uns auch beschweren mögen, auch über Leute, die in den Jobcentern arbeiten und wo du möglich manches Mal die Krise kriegen könntest, wie sie sich gegenüber den Kunden verhalten, da könntest du wirklich manchmal sagen, oh Mann, ich glaube, ich bring dir einen Snickers mit. Immer wenn dich der Hunger treibt, wirst du zu Diva. Aber wie auch immer, so, lass uns trotzdem Licht sein, da müssen wir uns manches Mal einfach beherrschen. Warum verfolgt? Psalm 119, 161 sagt der David, Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache. Weißt du, der Teufel braucht keinen Grund, um dich zu verfolgen. Ohne Ursache. Du bist einfach Licht. Und ich will verehrt werden und nicht der Herr Jesus durch dich. Du bist mir zu sehr Salz. Du hältst den Dreck in der Gesellschaft auf. Deshalb sagt der Teufel, habe ich einen Grund gefunden, dich zu hassen und Leute dazu zu bringen und zu motivieren, dich zu verfolgen. Du als Lichtstadt auf dem Berg, als Gemeinde, du weist auf Jesus hin. Das ist mir ein Dorn im Auge. Ich möchte gerne die Anbetung haben. Aber David sagt, sie tun es ohne Ursache. Aber weißt du, er sagt, sie haben mich verfolgt ohne Ursache. Aber jetzt guck mal, wovor sein Herz bebt. Im selben Vers. Aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Mein Herz hat nicht gebebt vor denen, die mich verfolgen. Mein Herz hat nicht gebebt vor denen, die mir Druck zufügen. Mein Herz hat nicht gebebt vor denen, die mir den Chaos machen wollen. Und ich weiß, hier heute Abend zu stehen und so etwas zu sagen, das ist leicht. Aber wenn du in der Situation stehst, dann das noch zu behaupten und zu sagen, aber dann wünsche ich mir und dann wünsche ich dir, wenn wir in eine Situation kommen, dass wir sagen, aber mein Herz soll geborgen sein vor Gott. Ihr vor dem Wort Gottes beben. Wir brauchen ja nicht beben vor dem Wort Gottes, denn der Vater im Himmel ist unser Vater geworden. Und Jesus ist unser Freund und unser Bruder geworden, so wie es der Hebräerbrief sagt. Psalm 143, Vers 3. Denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternis gleich den Toten der Urzeit. Und ich habe gedacht, als wir die Berichte aus dem Irak gesehen haben, so mag sich manch einer oder viele, vielleicht Hunderttausende der Gläubigen fühlen. Mein Leben scheint an den Boden getreten zu sein. Schlafen unter Brücken, oft nicht zu essen. Psalm 71, Vers 11 sagt er, sie sagen, Gott hat ihn verlassen, verfolgt und ergreift ihn, denn er kein Retter ist mehr für ihn da. Weißt du, der Feind und die Menschen, die andere Menschen verfolgen, wenn sie sehen, dass die Christen fliehen müssen, dann geht in ihrem Denken ab, ihr Retter ist verschwunden. Da ist kein Retter mehr da. Jetzt drauf, noch mal mehr Knüppel, noch mal mehr gib ihm Saures, noch mal mehr in den Tod zu treiben. Aber der David ist irgendwie ein schlauer Mann. Der David, der sagt Dinge, auf die kämen wir wahrscheinlich normal gar nicht. Der Psalmist sagt, ich muss dir was sagen, Feind, freu dich nicht zu früh. Da ist keine Schadenfreude drin, da ist nicht so, ne, da ist nicht, etschi-betschi. Er sagt in, nein, nicht der Psalmist sagt, der Micha sagt es, Micha 7, Vers 8, freu dich nicht über mich, meine Feinden, ich bin zwar gefallen, aber ich sag dir was, ich stehe auch wieder auf. Wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Fand ich eine gewaltige Aussage. Weißt du, und das ist in deinem Alltag. Vielleicht bist du in manchen Anfechtungen, in manchen Versuchungen gefallen. Du hast gesagt, ich wollte ein aufrichtiger Christ sein. Ich wollte ein aufrichtiges Glaubensleben führen. Ich wollte wirklich sagen, heilig dem Herrn soll über meinem Leben stehen. Und dann bist du gefallen, dann bist du gestürzt. Und der Feind scheint über deinen Zustand zu triumphieren. Er will dein Leben mit Gott ins Lächerliche ziehen. Aber ich will dir heute den Rat des Propheten Micha geben. Diesen Rat des Propheten Micha, wenn du fällst. Die Schrift sagt an anderer Stelle, der Gerechte fällt 7-mal, aber es gibt bei ihm einen Unterschied zu dem normalen Menschen. Er steht wieder auf. Der Gerechte fällt vielleicht 7-mal, aber er steht auch wieder auf. Wir stehen wieder auf. Warum? Weil wir auch, wenn wir in die Finsternis gestürzt sind, immer noch im Lichte Gottes sind und er uns immer noch mit seinem Licht umgibt und auch unser Innerstes erleuchtet. Freu dich nicht zu früh, meine Feindin. Ich bin zwar gefallen, aber ich sag dir was, ich stehe wieder auf. Wenn du heute Abend hier bist und du bist gefallen und du klagst dich an und du sagst, bist enttäuscht von dir, bezeichnest dich selber vielleicht als Niete, als Null. Ich kenne solche Dinge. Ich habe mich oft in meinem Leben als Versager bezeichnet. Und der Heilige Geist sagt, nee, da bin ich ganz, ganz anderer Meinung. Da bin ich ganz anderer Meinung. Und der Teufel, wenn wir uns selbst noch verdammen und anklagen, er möchte gern draufkommen. Ja, jetzt siehst du mal, wie du wirklich bist. Dann wollen wir mit Micha sagen, wenn ich auch in Finsternis sitze, wenn ich auch gerade gefallen bin, ich werde wieder aufstehen. Und noch eins musst du wissen, der Herr ist immer noch mein Licht. Doch ist der Herr mein Licht. Und deshalb hat auch der Mose sich geweigert, weiter Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Mose hatte alle Reichtümer dieser Erde. Er war Sohn der Tochter des Pharao. Er hatte beste Chancen, beste Aussichten, der Pharao von Ägypten zu werden. Aber der Hebräerbrief 11,26 bringt zum Vorschein, was er sagt. Er achtete die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung an. Wir denken immer so, wenn es mir finanziell besser geht, wenn ich wirtschaftlich besser dastehe, wenn dies oder jenes besser ist, mein Seelenzustand sich verbessert, wenn das besser wird, dann kann ich mich auf Belohnung freuen. Mose hatte all das. Er fuhr auf mächtigen Streitwagen. Wenn er sprach, hörte auf ihn die ganze ägyptische Armee. Oft wird Mose in Predigten dargestellt aufgrund seiner eigenen Behauptung, Herr, schicke doch zum Pharao dein Volk zu befreien, wenn immer du willst, denn ich bin kein Mann von großer Rede. Da hat Mose schlichtweg gelogen. Weil in der Bibel im Neuen Testament steht, Mose war ein Mann von gewaltiger Rede. Im Neuen Testament steht, der konnte zum Volk reden. Der konnte Leute in seinen Bann ziehen. Der konnte allein von seiner Redekunst, seiner Rederhetorik, konnte er Menschen faszinieren und dazu bringen, auf ihn zu hören und auch auf ihn zu folgen. Er war ein Mann, der gewaltig reden konnte. Aber er sagt, das nützt mir alles nichts. Ich brauche den Christus. Ich brauche den Sohn Jahwes. Den brauche ich. Und ich schaue auf die ewige, auf die himmlische Belohnung. Der Apostel Paulus sagt in Bezug auf Verfolgung, und wenn ihr in die Briefe hineinschaut, dann seht ihr, wie oft es knüppelhart und knüppeldick in seinem Leben kam. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 9, oft verfolgt, so oft verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, es wird Situationen und Phasen in deinem Leben geben. Ich wünsche sie dir nicht, dass sie dir geschehen, aber sie werden kommen. Sie werden kommen, bei dem einen vielleicht mehr, dem anderen mehr. Verfolgt. Aber du musst wissen, wie der Apostel Paulus sagt, wir werden niemals verlassen. Der Herr sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Schriftlich gegeben und im Alltag unseres Lebens so oft bewiesen durch den Herrn. Wo normalerweise Menschen dich hätten aus ihrem Leben schicken müssen. Menschen sagen, du, so wie du lebst, wie du bist, will ich mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben. Und der Herr Jesus sagt, du, ich will dich immer noch. Andere würden dich verlassen und abhauen und der Herr Jesus sagt, du, ich verlasse dich nicht. Aber Herr, ich bin doch die letzte Gurke, die letzte Tröte, die in deinem Reich hinterherhinkt. Jesus sagt, ich will dich, du Tröte. Nein, er würde sagen, mein geliebtes Kind. Ich will dich trotzdem, ich will dich immer noch. Ich habe dir doch gesagt, sieh, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters, bis zum Ende dieses Äons. Ich bin bei dir. Also, mach es dir zu eigen mit dem Apostel Paulus. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Wir haben gegenüber den Verfolgten natürlich auch eine Verantwortung. An so einem Weltgebetstag für die verfolgten Christen, da erfüllt sich buchstäblich Hebräer 13, Vers 3. Und ich hoffe, dass das nicht nur programmatisch in der Christenheit an so einem Sonntag abgehakt wird und der Rest des Jahres ist Schweigen und man vergisst die Verfolgten. Hebräer 13, 3 sagt, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene. Du sitzt nicht im Gefängnis wegen deines Glaubens. Paulus sagt, denke an die Mitgefangenen so sehr, stell dir vor, du würdest selber im Gefängnis sitzen wegen deines Glaubens und in dem Maße, wie du dann möchtest, dass man mit dir umgeht, wie man sich dir gegenüber verhält. Wenn du Gefangener wärst, so gehe mit den Gefangenen um. Das ist stark auch, was Irina sagte, auch fand ich genau, was Jesus gesagt hat. Wir lesen nachher auch den Text. Ich war gefangen und ihr habt mich besucht. Ich wurde verfolgt, ihr seid zu mir gekommen. Ihr habt mich nicht im Stich gelassen. Jesus sagt, dafür gibt es einmal Lohn. Dafür gibt es einmal wirklichen Lohn im Himmel. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Bist du noch in deinem Leib, in deinem Körper? Ja, du sagst leider, ne? Es wäre besser abzuschreiben, beim Herrn zu sein. Aber wenn es dann soweit ist, dann schreien wir doch wieder alle, jetzt noch nicht. Also, Paulus sagt, und ich glaube, da sollen wir auch in unser Umfeld schauen, in unser soziales Umfeld, da wo wir leben. Ob es nun beruflich ist, nachbarschaftlich, wo immer wir sind. Gott sagt, denkt an derer oder gedenket derer, die geplagt werden. Als solche, die selbst im Leib sind. Gott sagt, stell dir vor, die Plage, das Schlimme, das der andere erlebt, das erlebst du an deinem Körper. Was wünschst du dir, was man mit dir tut, wie man mit dir umgeht, wie man sich mit dir gegenüber verhält, wenn du so körperlich geplagt bist? Was wünschst du dir, wenn du im Elend und im Not bist? Was wünschst du dir, dass man mit dir tut, wie, dass man dir helfen soll? Gott sagt, in der gleichen Weise hilft denen, die geplagt werden. In Matthäus 25 möchte ich einen letzten Abschnitt lesen für heute. Wir sind aufgerufen und wir sind von Jesus auch verpflichtet, aktiv zu helfen. Es muss einfach diese Zeit oder diese Art zu leben beendet werden, dass Gläubige sich nur noch zu Gottesdiensten treffen und Jesus feiern und die Welt draußen vergessen und vor die Hunde gehen lassen. Das ist nicht im Sinn von Jesus Christus. Jeder von uns, du und ich, sind berufen, hinzugehen zu den Menschen, die in Nöten sind und ihnen zu helfen. Matthäus 25, 34 bis 40 sagt der Herr Jesus, am Ende, wenn er kommen wird und die Menschen vor ihm versammelt werden, dann wird der König, Matthäus 25, 34, dann wird der König zu denen, zu seiner Rechten sagen, davor sagt er, er wird sie aufteilen, die Böcke zur Linken und die Schafe zur Rechten. Und dann wird er zu den Schafen sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt. Warum ererbt das Reich? Er sagt nämlich jetzt, denn kommt ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich. Ich gebe euch das Reich, denn ihr habt Folgendes getan, weil ihr Folgendes getan habt. Denn mich hungerte, ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, ich war Ausländer und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Meine lieben Brüder und Schwestern, auch wenn wir in den Hauszellen sind, wenn wir in der Gemeinde sind, es ist eine Sache, die gut ist, dass wir in der Gemeinde für unsere Kranken beten. Aber es ist gut, dass du deine kranken Brüder und Schwestern zu Hause besuchst, sofern sie es zulassen. Es gibt auch Menschen, die wollen das dann nicht. Aber du musst es zumindest schauen. Jesus sagt, dein Bruder, deine Schwester, und ich will es auch erweitern, in deinem sozialen Umfeld, dein Arbeitskollege, dein Nachbar ist krank geworden. Hast du ihn mal besucht? Mich hat ein Mann sehr beeindruckt, der Jesus nicht nachfolgt. Da war ein Mann, der hatte einen Schlaganfall bekommen. Und dieser Mann, er wurde nicht groß besucht, aber da war ein Mann, der einen Betrieb hat und der ist schwer beschäftigt. Von morgens bis abends, ich kenne sein Leben, er hat wirklich ein anstrengendes, hartes Leben. Aber eines tut er, er hat gehört von diesem, der den Schlaganfall hat. Und er hat ihn immer wieder besucht. Da war ein anderer, der hat einen anderen Unfall gehabt. Ich sage zu ihm, was machst du heute Abend? Ja, heute Abend habe ich mal ein bisschen Luft. Da will ich mal in die Klinik sowieso in die Stadt fahren. Da ist einer, der hat sich den Finger abgehauen. Der ist dort jetzt und liegt dort in der Klinik. Ich muss ihn einfach mal besuchen. Der folgt Jesus nicht nach. Er ist kein Christ. Aber er tut, was Jesus sagt. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ihr seid zu mir gekommen. Und wir müssen uns hüten als Gemeinde, als Gläubige, Pastoren, wer immer wir sind. Wir können von theologischer, kirchlicher Betriebsamkeit so gefangen genommen werden, dass wir vor lauter theologischer Beschäftigung keine Zeit mehr für den Menschen um uns herum haben. Und wir müssen uns um die Menschen um uns herum kümmern. Denn Jesus wird eines Tages sagen, Herbert, da war jemand krank. Du hast ihn nicht besucht. Du wusstest, er war krank. Und du hast ihn nicht besucht. Das wird Jesus ganz klar mir ins Gesicht sagen. Und er wird sagen, Herbert, da war jemand in Not und du warst nicht dort. Aber Herr, die Gemeinde brauchte so viel Seelsorge. Herr, die Gemeinde brauchte dies und die Gemeinde brauchte jenes. Ich weiß, sagt der Herr, aber das sind doch meine Schafe, 99 Schafe, die im Stall sind. Und das eine Schaf, das draußen im Elend ist, das habe ich erwartet, dass du dieses Schaf, das dort in der Verlorenheit ist, dass du dieses Schaf besuchst, dich darum kümmerst. Jesus hat andere Maßstäbe. Er hat andere Maßstäbe. Und er sagt hier, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet, ich war krank, ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Ich erinnere mich nicht auch, dass wir dich durstig sahen und dass wir dir zu trinken gaben. Herr, wann war das? Denn du bist doch im Himmel und ich bin in Darmstadt. Herr, ich habe dich nicht getroffen in der Stadt. Du liefst da nicht rum. Du warst nicht nackt, Herr. Ich hätte dir wahrscheinlich meinen Mantel gegeben, wenn ich gewusst habe, ach, das ist Jesus. Der friert. Dem gebe ich schnell meinen Mantel. Ach, das ist ein Landstreicher. Ja, Junge, geh zum Sozialamt. Egal, was machen wir? Messen wir mit zweierlei Maß? Jesus sagt hier, wann aber so, oder sie sagen weiter, oder wir waren, wann aber sahen wir dich als Fremdling, als Ausländer und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und ihn zu ihnen sagen. Wahrlich, dieses Wort wahrlich bedeutet Amen. Wenn Jesus das Wort wahrlich bedeutet, das heißt, im Griechischen steht Amen. Amen, so ist es. An diesem Punkt gibt's nichts zu rütteln. Wenn in der Bibel wahrlich oder Amen steht, heißt, an diesem Punkt gibt's nichts zu rütteln. Darauf bestehe ich. Das erwarte ich. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann führt er auf, dann wendet er sich denen zu Linken zu und sagt, hier, ihr habt mich nicht besucht, ihr habt mich nicht bekleidet, ihr gabt mir nicht zu essen, ihr habt mir nicht meinen Durst gestillt, ihr habt mich nicht besucht, als ich krank war, ihr seid nicht zu mir im Gefängnis gekommen, ihr seid nicht gekommen. Aber Herr, wir haben dich doch gar nicht gesehen. Ja, du wusstest, deinem Nachbarn geht es schlecht. Du wusstest, deinem Bruder und Schwester geht es schlecht. Du wusstest, dein Bruder ist in Elend, deine Schwester ist in Not. Und du hast sie einfach sich selbst überlassen. Aber Herr, weißt du denn nicht, ich habe doch in der Gebetsstunde auch Ja gesagt, segne sie. Der Herr sagt, ja, aber weiter hast du deinen Hintern nicht bewegt. Ich wollte, dass du zu dieser Person nach Hause gehst und sie besuchst. Ich wollte, dass du da erscheinst. Das ist es, was der Herr erwartet. Deshalb, ich freue mich sehr auch, dass Irina da in den Irak gegangen ist, obwohl wir sie lieber hier behalten. Nicht, dass sie nachher auf irgendeiner Rakete davonreist Richtung Himmel. Nein, nein, aber sie ist ja wieder da. Aber schau, mach doch mal die Augen auf. Weißt du, wir sind so sehr introvertiert und immer auf uns gerichtet. Ich muss noch ein Heilungsseminärchen. Ich muss noch dies Seminar. Weißt du, ich finde ja Seminare an sich gut. Aber wenn man sein Leben nur noch auf Seminaren verbringt, egal welcher Couleur sie sind, wenn man sein Leben nur noch auf irgendwelchen Seminaren rumturnt, entschuldige, dann wird mir schlecht, dann wird mir übel, dann kriege ich es kotzen. Wir hören Seminare über Seminare über Seminare und leben genauso weiter und freuen uns schon auf das nächste Seminar. Am besten noch den Frühbucherrabatt einhandeln, dass wir uns gleich am Anfang anmelden. Leute, ihr seid das Licht der Welt. Du kannst, weißt du, wenn du in die Not des Kranken hineingehst, dann kommst du dort in seine Situation, in seine vier Wände, als Licht und als Salz. Wenn du zu dem Gefangenen bist, dann kommst du dort als Licht und als Salz. Licht und Salz nur in den Gemeinderäumen ist nutzlos. Das ist zum Zertreten. Das bringt nichts. Licht und Salz nur in Gemeinderäumen. Wem hilft das denn? Oh, Bruder, weißt du, ich bin Licht. Oh, ich auch. Oh, Schwester, ich bin Salz. Oh, ich auch. Oh, was sind wir beide so salzig? Das hilft keinem. Salz muss dahin, wo Fäulnis ist. Da Licht muss dahin, wo Finsternis ist. Und deshalb müssen wir uns um die verlorenen Menschen und die Menschen in Not kümmern. Aber auch um die Gläubigen, die in Not und in Schwierigkeiten sind. Ja, aber der ist doch anderer Couleur. Der gehört doch gar nicht zu unserer Glaubensrichtung. Das ist doch kein Pfingstler. Dieser Kranke, das ist doch einer von denen und denen da. Und? Vielleicht ist er gläubiger als du hast es nur noch nicht gemerkt. Und ich glaube, wenn Verfolgung kommt und wenn Nöte einstürzen auf die Christenheit, so sehen wir es zumindest in diesen Ländern, da spielt es keine Rolle mehr, zu welcher Kirchenrichtung du gehörst. Da zählt nur noch eins, wer folgt Jesus nach, wer geht mit Jesus. Und dann hilft einer dem anderen, einer steht dem anderen bei. Und das ist es, was der Herr möchte. Aber auch für deine Not. Ich möchte auch deine persönliche Not nicht außer Acht lassen. Ich möchte sagen, ja, du musst wirklich gehen, besuchen, da sein und Licht und Salz sein in der Gesellschaft. Aber auch wenn du selber zu Fall kommst, noch einmal Micha. Ich bin zwar gefallen, aber ich stehe wieder auf. Vielleicht bist du auch abgefallen. Vielleicht hattest du mal ein ganz missionarisches, eifriges Herz. Ein soziales Herz, wo du sagst, oh Mann, ich muss mich um Menschen, die verloren sind, kümmern. Aber heute tust du das nicht mehr. Das heißt, du bist abgefallen. Das ist Abfall. Abfall von einem Weg, den man als den richtigen erkannt hat. Und der Teufel will dich gerne da unten halten, dass du bloß nicht mehr hingehst und das Evangelium oder auch Hilfe weiterbringst. Aber ich will, dass du dem Teufel heute sagst oder dir selber heute Abend sagst, ich stehe wieder auf. Ja, ich habe mich selbst in Finsternis buxiert durch meinen Lebensstil. Aber der Herr ist mein Licht und ich stehe auf. Ich bin unter Druck, verfolgt, ich bin niedergeworfen, aber ich werde nicht vernichtet. Vielleicht bist du niedergeworfen, weil du dich einfach zu sehr um dich selbst gedreht hast. Man kann sich so sehr um sich selbst drehen, dass man an seinem eigenen Glauben verzweifelt. Und dann sind wir nur noch da und warum wirkt das nicht und jenes wirkt nicht. Ich denke mit dem Glauben und im Glauben müssen wir beten und im Glauben sprechen und ich spreche im Glauben und dann im Unglauben. Und es ist immer, kommt dasselbe raus. Wenn wir nur um uns selbst sind, dann drehen wir uns und nörgeln. Schließlich nörgeln wir uns morgens im Spiegel an. Kein Wunder, wenn du dann vorm Spiegel morgens stehst und sagst, hey, du kotzt mich an, Junge oder Mädchen. Nein, lasst uns die Wege Gottes gehen. Die Verfolgten, die Bedrängten, die Hungrigen, die Nackten, lasst uns um sie kümmern. Jeder einzelne von euch. Du sagst, Herbert, ich habe so dicke, haufenweise Nöte. Wenn du wüsstest, wie viele Pakete von Nöte ich noch habe. Ja, ich weiß, ich will dir etwas sagen, es gibt andere, die haben noch größere Pakete. Dann nimm doch deine kleineren Pakete. Geh hin, auch unter den, Jesus ist doch da und Jesus hilft dir und er ist der Befreier. Aber geh und hilf anderen heraus. Vielleicht bist du auch selber nur unter deinem Paket und kommst nicht hervor, weil der Herr sagt, warum sollte dir geholfen werden, wenn du anderen nicht helfen willst? Der Herr sagt, ich lasse dich einfach mal spüren, wie es ist, wenn man Ballast auf seinen Schultern tragen muss. Und keiner nimmt sie einem ab. Der Herr sagt, ich könnte das, aber du bist mein Körper hier auf der Erde, du bist das Licht. Geh hin, nimm dem anderen den Ballast ab, dann nehme ich dir deinen auch ab. Denn wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Und wie ihr wollt, dass ich euch da tue. Verfolgt und doch nicht verlassen. Oder doch verlassen, hatte ich überschrieben. Oder doch verlassen. Ich wünsche mir, dass keiner von uns irgendwann mal in die Situation kommt, verlassen zu sein. Aber wenn wir andere verlassen sein lassen und uns nicht um sie kümmern, sollte es mich nicht wundern, wenn wir auch mal verlassen dastehen werden. Und keiner wird da sein. Und dann fangen wir an zu schimpfen über Gemeinde, über Brüder und Schwestern. Keiner kümmert sich um mich. Und ich werde wahrscheinlich, wenn mir jemand sowas sagt, in Zukunft immer sagen, und, hast du dich schon um andere gekümmert? Nee. Warum sollte ich mich dann um dich kümmern? Warum? Warum um alles in der Welt soll ich mich um dich kümmern, wenn du dich nicht um andere kümmerst? Wäre doch mal eine gute Gegenfrage, oder? Ist doch gemein, Herbert. Ich denke, du bist ein Pastor. Na klar. Du musst lieb zu mir sein. Weißt du, Pastor, ich war in Clancing, vielleicht solltest du da auch nochmal reingehen. Geh nochmal in so ein Seminar, Pastor, das tut gut. Ich danke dir, Jesus, für dein Wort, für dein Leben, das du uns geschenkt hast. Ja, da ist Verfolgung, da ist Druck in dieser Welt. Ich danke dir aber auch für deine grandiose, riesenhafte Ermutigung, dass du sagst, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, ihr seid die Stadt auf dem Berg. Trotz allen Drucks, tut die guten Werke. Und die Menschen werden an euren Taten den Vater im Himmel erkennen und ihn preisen. Herr, wir wollen nicht auf den Druck, auf die Notsituationen unser Augenmerk richten, sondern in diesen Situationen, vielleicht auch wenn wir selber mal in Finsternis hocken, dann unseren Blick aufheben zu dir. Und dies erkennen, du, Herr, bist mein Licht und du bist mein Schutz. Und niemals zu vergessen, dass du uns ja auf den Felsen gestellt hast und dass wir bei dir in Sicherheit sind. Aber auch, Herr, wir möchten am Ende der Zeiten zu denen gehören, die zu deiner Rechten sind. Wo du sagst, gesegnet seid ihr. Ererbt das Reich, denn ich war hungrig, durstig, nackt, krank, allein, aber ihr seid zu mir gekommen. Herr, wir wollen das anfangen zu leben. Erinnere uns im Alltag daran, bringe uns dazu, auch mal von unserem eigenen Teller runterzuspringen und weiterzugehen und wirklich in die große Schüssel der Welt zu gehen, die so voller Nöte ist. Ich ehre dich, Herr, und preise dich. Amen. Ich würde doch gern, dass wir noch beten, auch für solche heute Abend, die sagen, Herbert, ich habe erkannt, ich bin abgefallen, abgewichen von einem Weg, den ich einmal als gut beschritten habe. Und vielleicht bist du auch gefallen in Sünde und du willst ganz einfach umkehren. Dann kannst du einfach hier nach vorne kommen und beten, sagen, heute will ich umkehren. Heute komme ich nach Hause. Aber es ist gut, ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns, nicht nur als theologische Feststellung, als glaubensmäßige, wahrheitsmäßige Feststellung sagt, oh, wir sind Salz, wir sind Licht, wir sind Stadt auf dem Berge, sondern als Tat. Also wenn wir nicht als Salz und Licht unterwegs sind, sind wir in Wirklichkeit kein Salz und Licht. Dann sind wir Nutzloses. Jesus sagt, das nützt ja niemand. Salz ist da, um zu würzen. Bring diese Würzkraft in die Gesellschaft. Bring das Licht in die Gesellschaft. Wenn wir es da nicht hintragen, dann ist das, was du hast, nutzlos. Kannst du zertreten mit den Füßen. Es ist absolut wertlos. Ist für die Tonne. Okay? Jesus sagt, das ist dann nutzlos. Antonella hat ganz stark auch in ihrem Herzen nochmal gehabt, dass ein Bereich so wichtig ist. Wenn du niemals Jesus eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, Jesus, sei du mein Herr, du und dir will ich nachfolgen. Wenn du dein Christsein allein darauf gründest, dass du als Baby, Erwachsener getauft bist oder irgendwo eine Segnung erlebt hast oder dass du halt regelmäßig Gottesdienste besuchst, dann bist du kein Christ. Dann bist du immer noch auf dem Weg zur Hölle. Selbst wenn du all unsere Lieder auswendig kennst, bist du einfach verloren. Aber dass du zu Jesus kommst, sollte Jesus, ich habe dich niemals persönlich als Herrn in mein Leben eingeladen. Herr Jesus, heute möchte ich, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte einen neuen Geist haben. Und die das wünschen, kommt nach vorne, sprecht mich an oder jemand vom Gebetsteam hier und sagt, hey, du, ich habe niemals Jesus so aufgenommen, mein Leben. Ich will das heute tun. Der Römerbrief sagt, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird dann gerettet werden. Die Bibel spricht vom Glauben an Jesus. Und wer glaubt, dass er von den Toten auferweckt ist, der wird gerechtfertigt. Glauben nach der Bibel, wenn du ein griechisch-deutsches Wörterbuch nimmst, so altgriechisch. Ich habe eins, das ist kein christliches, sondern ich habe einen dicken anderen Wälzer. Weil die christlichen Wörterbücher sind schon meistens, die Begriffe sind meistens schon christianisiert. Aber ich will immer gern wissen, wie wurde es damals in der Welt, in der Bevölkerung, in der Menschen gebraucht. Und wenn ich das Buch aufschlage und da steht Glaube, Pistis, dann habe ich, glaube ich, alles Kleinschrift, zwei Riesenseiten, alles, also vier Spalten ungefähr, alles, was Glaube bedeutet. Und Glaube nach der Bibel, an Jesus glauben nach der Bibel heißt, ich folge ihm. Und zum Beispiel, ich folge Jesus aktiv nach, bewusst nach, das Glaube. Wer Jesus im Leben nicht nachfolgt, glaubt auch nicht. Und die Bibel sagt, Glaube allein, dass er Gottes Sohn ist, nützt nicht. Jakobus sagt, die Dämonen glauben das auch, aber sie zittern. Der Teufel glaubt auch, dass Gott da ist, aber das nützt ihm alles nichts. Also, aber du, Herr, bist mein Herr. Wenn du Jesus aufnehmen möchtest, das noch nie getan hast, oder vielleicht erneut möchtest, weil du vielleicht abgewichen bist vom Weg, dann komm, wir werden da sein und mit dir beten. Wolltest du noch was sagen?